Die Zeit fliegt und wieder ist ein Motorradjahr vorbei. Und wisst ihr, was im Januar noch die ganze Szene erschüttert hat? Ich wusste es auf jeden Fall nicht, aber Michel hat einen Rückblick über die Motorradbranche mitgebracht, der es in sich hat. Wir sprechen über die größten Flops, die größten Aufreger und das, was 2026 mit sich bringt. Also nutzt die Chance, lasst das Jahr 2025 nochmal mit uns Revue passieren und dann viel Spaß mit dieser Folge Gasgeflüster.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Es ist mir immer ein Fest, wenn dieses Intro läuft und der Michel zuerst seinen Kopf dazu schelmisch nickt und dann aber mein Gasgeflüster, der Motorrad-Podcast, imitiert und einen auf Synchronsprecher sozusagen macht. Michel, ich freue mich, dass auch jetzt in der 201. Folge du den Spaß daran nicht verloren hast und wir damit ein Momentum für die Ewigkeit geschaffen haben. Und damit schöne Grüße in die, es ist die letzte oder vorletzte Folge in diesem Jahr 2025.
Es ist die vorletzte dieses Jahr, weil wir haben ja noch einen Gast. Wir machen heute nochmal ein Duett.
Aber ballern wir zu Weihnachten und Neujahr raus sozusagen. Ist ja sensationell. Da haben die Leute, wenn sie es nicht schon am Sonntag hören, auf jeden Fall ein gutes Programm. Entweder, wenn sie keinen Bock mehr haben auf Familie unterm Tannenbaum, die Noise-Canceling-Kopfhörer aufsetzen und sagen so, tschö, ich bin jetzt mal raus und lausche diesen zwei Laberbacken. Oder aber halt am 1. Januar völlig verkatert, Vorsätze fassend, die hoffentlich dahin gehen, wie jedes Jahr, mehr Motorrad fahren.
So stelle ich mir das auch vor. Und die Vorsätze, die müssen wir uns auch noch überlegen. Also wir haben ja dann irgendwann eine Folge Anfang Januar, da sollten wir uns auf jeden Fall darüber austauschen. Ich muss aber sagen, ich bin ein bisschen überrascht. Wir haben Donnerstagnachmittag 14.48 Uhr, jetzt nachdem wir die Aufnahme 2 Minuten laufen haben. Und ich habe es im Vorgespräch schon gedacht, Jan hat tatsächlich eine halbe am Hals. Es ist zwar alkoholfrei, aber ich muss sagen, ich bin ja so ein bisschen biergeschädigt, in Anführungsstrichen, beziehungsweise mein Hirn ist biergeschädigt. Sobald ich Biergeschmack im Mund habe, ist für mich der Tag einfach gelaufen. Also so dieses klassische, man ist in Bayern und man trinkt schon eine halbe zum Mittag oder was, ne? Geht bei mir gar nicht, weil dann ist halt einfach der Stecker aus, so, ne? Dann will ich einfach nur noch mehr Bier trinken und an Arbeit ist nicht mehr zu denken. Also Respekt dafür. Ich sitze hier mit meinem Räubusch-Vanilletee und meinem Käffchen, den ich hier noch mir reinverleiben werde, damit ich während der Sendung nicht einschlafe. Nein, nicht während der Sendung, sondern im Nachgang. Denn wir haben natürlich was Schönes vorbereitet für unsere gemeinsame Duettfolge, die letzte in diesem Jahr. Das ist die letzte in diesem Jahr, weil, wie gesagt, die nächste ist ja wieder mit Gast. Und die letzte im Jahr ist natürlich ein ganz, ganz toller Aufhänger für
das Jahr.
In welcher Form?
Wir schauen zurück.
Ja, ich habe es Jan natürlich schon angedeutet, er hat jetzt etwas verhalten reagiert, auch vorhin, als ich im Vorgespräch erzählt habe, was ich denn hier so vorbereitet habe, war jetzt so sein Einstieg in die Thematik nicht so euphorisch, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte. Aber nun ja, ich habe mich sehr gefreut, ich habe sehr viel Arbeit in die Vorbereitung gesteckt und wir werden dieses Programm jetzt auch durchziehen und ich muss sagen, auch wenn Jan sich nicht freut, ich bin mir sehr sicher, ihr da draußen werdet das überrascht wahrnehmen, was jetzt erzählt wird, denn ich war selber überrascht im Rahmen der Vorbereitung, weil ich mich einfach an viele Dinge nicht erinnern konnte, die so vorgefallen sind. Aber du wolltest gerade ansetzen. Schieß los, was hattest du noch beizutragen?
Ich wollte zum einen sagen, und das hast du mir dann ja auch versichert, es wird nicht so ein klassischer Jahresrückblick, wo sich hier die beiden Podcast-Hosts selbst auf die Schulter klopfen und sagen, guck mal, da wird das gemacht und das war mein Highlight. Sondern ich weiß, du hast was Cooles vorbereitet. Wir reden wirklich nochmal über die Szene, was euch das Jahresende sicherlich versüßen wird. Bevor wir damit aber starten, muss ich einmal nochmal Props ausgeben, nämlich an meinen Lieblings-Co-Host, weil in der vergangenen Woche ist es soweit gewesen, die in der Gasgeflüster Exclusive Gruppe haben es vielleicht schon mitbekommen, Leute, die den Kanälen folgen vielleicht auch, Michel hat gleich doppelt eine Bombe gedroppt, einmal auf seinem eigenen YouTube-Kanal, Asphaltsüchtig, das Video zu der Vogue, das chinesische Motorrad, und ich hatte mir schon viel erhofft und diese Erwartungen wurden aber nochmal übertroffen. Michel, da hast du wirklich ein saugeiles Video hingeklatscht. Auch wenn ihr euch nicht unbedingt für das Thema Reise-Enduro als solches interessiert, ist das Thema dann super spannend, weil wir wirklich diesem chinesischen Bike richtig auf den Zahn gefühlt haben. Und aber vor allem, und das noch viel wichtiger, Da sind sensationelle Landschaftsaufnahmen mit dabei. Ich fand es richtig, richtig cool, das zu sehen. Mir hat es richtig Bock gemacht. Und da geht es jetzt nicht darum, weil ich da irgendwie so drin bin, sondern ich finde, das ist wirklich eines der besten Videos, die du jemals so veröffentlicht hast. Ein sehr, 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 sehr geiles Motorradvideo. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Und gleich in dem gleichen Atemzug hat er nämlich auch 12 Seiten in der aktuellen Tourenfahrgerer gestellt mit einem entsprechenden Reisebericht dazu. Mein Vater rief mich gleich innerhalb von irgendwie so gefühlt 20 Minuten zweimal an, dann dachte ich schon so, scheiße, irgendwas passiert. Nebenab, und dann sagte er, ey, das ist der Artikel in der Zeitung, voll toll und so. Hat dann auch in der ganzen Familiengruppe gleich die Bilder davon geteilt und so. Also nicht mal mehr nur mir selbst, sondern hat sich da wohl mega gefreut. Auch da werde ich mir die Zeitschrift kaufen. Wenn ihr also neben akustischer Untermalung auch noch ein bisschen was zum Lesen braucht, wäre das vielleicht was. Man sieht dort auch Leute aus der Community, die mit dabei waren. Dustin, Jochen, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Cooler Artikel, cooles Video, Michel. So viel Werbung darf ich hier an der Stelle für dich machen. War nicht vorher abgesprochen. Und jetzt ist es dein Part, diese Sendung dann weiter zu gestalten. Hoffentlich genauso gut wie das Video und der Artikel.
Danke, danke. Ich muss hier an dieser Stelle auf jeden Fall noch was hinzufügen, denn dank des Lobes bin ich jetzt rot geworden. Na, rot wobei ich nicht, aber mir sind die Wundwinkel immer entglitten und nach oben gewandert. Also vielen Dank dafür. Aber ich muss natürlich auch dazu erwähnen, dass das alles, egal was du jetzt angesprochen hast, sei es die Bilder, sei es der Artikel, sei es das Video, nicht möglich gewesen wäre ohne meinen Lieblings-Co-Host Jan. Denn er war nicht nur mein Kompagnon und mein Prüf- und Messstab bei den Eindrücken, wenn es um die Motorräder ging. Er war auch mein Stuntfahrer. Bei den vielen Aufnahmen, die in dem Magazin zu sehen sind, habe ich natürlich immer fotografiert. Also Jan ist Model, man sieht ihn auch ohne Helm, man sieht ihn auf dem Motorrad mit ausbrechendem Hinterrad. Er macht immer eine gute Figur und im Video ist er natürlich genauso mit dabei und hat mir dabei geholfen, die Bälle hin und her zu spielen. Also nochmal an dieser Stelle, du hast dir das mehr als verdient, deine Präsenz in diesen Medien. Super cool, dass du dabei gewesen bist und ich hoffe, wir machen das nächstes Jahr wieder. Ich habe auch schon die Anfrage für die nächste Geschichte, die ich schon gedroppt habe, hat so ein bisschen den Ursprung in unserer Bucketlist-Folge. Da habe ich nämlich ein Thema nicht erzählt, das ich mir auch zurechtgelegt hatte und als Empfehlung, haben wir aber dann nicht geschafft. Und das wird aber wahrscheinlich eine Geschichte, die wir dieses Jahr zusammen machen werden, erzähle ich jetzt aber einfach um die Spannung hochzuhalten, sowohl bei dir als auch bei den Zuhörenden.
Ey, also ich muss an der Stelle kurz mal sagen, es sind jetzt schon fürs nächste Jahr so viele Ideen wieder im Raum. Und was richtig belastend ist, ich verhungere hier immer an der Nachrichtenfront. Also ganz ehrlich, was wir für Ideen haben, ich kann es leider auch selbst noch nicht erzählen, aber bei einigen davon weiß dann immer nur so 50%, sage ich mich, was ist da los? Ja, ja, meldet er sich dann irgendwie. Fürchterlich. Es wird aber auf jeden Fall sehr, sehr viel passieren, sehr viel Motorrad gefahren im nächsten Jahr. Und jetzt aber, bevor wir aufs nächste Jahr kommen, weil da können wir noch nicht so viel sagen, wir machen es richtig spannend, sparen wir euch den Cliffhanger für dieses Jahr. Und Michel, schieß mal los. Was hast du denn jetzt vorbereitet? Was Motorradtechnisches geht denn ab? Oh, Entschuldigung, kam das Bierchen schon hoch.
Oh, das so. Augustiner alkoholfrei macht sich bemerkbar, will auch mitsprechen hier in der Folge. Jetzt habt ihr es auch gehört. Und was macht er ja direkt die nächste Pulle an, heißt so, ne? Damit das Kohlensäurereservoir nachgefüllt wird, muss ja noch ein Bäuerchen raus auf dem Weg bis zum Ende der Folge. Nun ja, aber Jan kann hier ganz kurz an seiner Pulle nuckeln und die kurze Zeit nutze ich, um mein Dokument zu öffnen, das ich hier vorbereitet habe. Wir sind natürlich professionell unterwegs. Und der Einstieg beginnt aber nicht mit einer Information von mir, sondern einer Frage an dich. Wenn du an das Motorradjahr 2025 denkst und vor allen Dingen an den Januar, was kommt dir da zuerst in den Sinn? Es gab ein Thema, das da eigentlich alle Medien und sprichwörtlich alle Medien auch über die Motorradszene hinaus dominiert hat.
Geil, dass du mich mit der ersten Frage direkt voll auf den falschen Fuß erwischt. Ich weiß, dass da irgendwas war, irgendwas klingelt. War das das KTM-Ding?
Absolut. 100 Punkte. Also KTM hat ja quasi das Motorradjahr 2024 mehr oder minder beendet, ne? Weil ja da dieses Insolvenzthema angestoßen wurde. Ich glaube, es war sogar schon im November. Und dann im Dezember ging das dann so richtig, richtig los, wo dann klar wurde, okay, die Fabrik muss geschlossen werden. Zum 13. Dezember war dann offiziell Produktionsstopp. Und der Januar begann dann quasi mit einer nächsten Bombe, denn es ging ja auch unter anderem viel um die Personalie des Stefan Pierer, dem Vorstandsvorsitzenden. Und an ihm hing ja auch so ein bisschen das Schicksal von KTM, weil ich mir sehr sicher bin, dass die Investoren und vor allen Dingen die Gläubiger, die da Schulden hatten, nicht damit zufrieden waren, dass er da diesen Vorstandsvorsitzenden Position, die Position als Vorstandsvorsitzenden behalten will. Und so kam es, dass quasi Mitte Januar, am 23. Januar, der Vorstandsvorsitz übergegangen ist an Gottfried Neumeister, der zu diesem Zeitpunkt auch schon Co-CEO gewesen ist. Ein Amt, das er 2024 im September quasi schon während dieser Krisenzeit da so mit übernommen hatte. Und da mehr oder minder das Bruder von Stefan Pierer übernommen hat. Und dann auch, ich sag jetzt mal, die Wende angestoßen. Das hat aber deutlich länger gedauert als gedacht, denn tatsächlich gab es bis Juli diesen Jahres fast durchgehend Produktionsstopp in Mattighofen. Jetzt wird auch drüber gesprochen, oder es ist inzwischen auch beschlossene Sache, dass der Standort Gasgas in Spanien geschlossen wurde. Und um das nochmal so ein bisschen einzuordnen, du hast ja gerade gesagt, du bist dann drauf gekommen, ne? Es ging um KTM. Hast du noch eine Ahnung, in welcher Dimension sich diese ganze Geschichte bewegt hat? Um was für Beträge und Gläubigeranzahlen es da ging?
Nee, ich weiß nur, dass die am Ende des Jahres irgendwie noch so 15.000 Maschinen oder so in den Hallen stehen hatten. Jetzt könnte man sich das vielleicht auch hochrechnen, aber da erwischst du mich falsch. Das bin schon begeistert, dass ich das mit KTM noch wusste. Jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen.
Absolut. Also ich bin da auch sehr, sehr stolz auf dich, dass du doch noch drauf gekommen bist, aber ich habe da ja ganz fest an dich geglaubt. Und das mit den Zahlen, das vergisst man natürlich immer wieder ganz, ganz schnell. Und diese Motorräder, ich glaube, es waren sogar mehr, ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist auch der Grund, warum dieser Produktionsstopp kam, weil es halt erstmal darum ging, das abzuverkaufen. In Summe ging es aber um Forderungen in Höhe von 2,2 Milliarden Euro. Boah. Und die von 1200 Gläubigern, die da quasi auf ihre Kohle gewartet haben und sitzen gelassen wurden. Und das hat ja wirklich, deswegen meinte ich auch, ne, das hat ja weit über die Motorradszene hinaus Wellen geschlagen. Viel Informationen kamen damals aus dem Bereich österreichische Wirtschaft. Gibt's auch so einen Wirtschaftskanal, ich habe den Accountnamen auf YouTube vergessen, wo das aber quasi mehr oder minder jede Woche aktuelles Thema war. Und gab ja auch deutsche Zulieferer. Ich habe auch da blöderweise den Namen vergessen, für die Armaturen zum Beispiel, die Elektronik da machen, die dann quasi auch von der Insolvenz betroffen sind, sind ja viele Unternehmen da einfach auch den Bach runtergegangen, weil halt KTM so in Schieflage geraten ist.
Vielleicht also, ein kurzer Hinweis, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gebracht habe, aber ich musste mal dran denken, wenn man hört 2,2 Milliarden, das lässt sich so einfach aussprechen. Ich weiß nicht, ob ich dich das schon mal gefragt hatte, wie lang zählt man bis eine Million, wenn man pro Sekunde eine Zahl rausnimmt?
Boah, das ist eine gute Frage. Lassen wir mal, das müsste ich hart rechnen, 600.000, das wären 60.000 Minuten. Ich krieg's jetzt nicht runtergerechnet.
Also es ist auf eine Million zählst du 11 Tage. Wie lange Tage, zählt okay. man bis eine Milliarde?
Warte mal, 11 Tage, eine Milliarde, Faktor 1000 ist das. Ja, also quasi, es wären dann 11.000 Tage.
Es sind auf jeden Fall 31,7 Jahre.
Ja, also
bis eine Milliarde und jetzt haben die 2,2 und nur mal dahin, weil Elon Musk sich anschickt, der erste Billionär dieser Welt zu werden, um zu einer Billion zu zählen, müsstest du 31.000 Jahre zählen, über 31.000. Das heißt, wenn der 31.000 Jahre lang jeden Sekunde 1 Euro an jemanden verteilt, wäre er nach 31.000 Jahren bankrott. So viel vielleicht zum Preisgefälle, Tax the Rich. Weiter geht's.
Weiter geht's. Wir machen weiter mit dem Monat Februar. Und auch da gab es Hiobsbotschaften, aber aus einer ganz, ganz anderen Ecke. Wir haben ja auf dem Motorrad-Tableau des Jahres 2025 nicht nur die verschiedenen Hersteller, sondern wir sind natürlich auch im motorsportlichen Bereich unterwegs gewesen. Und Motorsport ist ja eigentlich im Winter noch gar kein richtiges Thema. Auch an der Stelle wieder die Frage an dich. Jan überlegt schon, er reibt das Gesicht, er denkt drüber nach, was könnte gewesen sein im Februar 2025, was einen massiven Einfluss auf den Motorsport hatte. Ich gebe dir auch einen Tipp. Es ist nicht Motorsport, ist zu weit gefasst, es geht um die MotoGP. Was war im Februar 2025?
MotoGP. Oh, ohne Profis, zu googeln. Nee, natürlich, Hände sind hier oben. Ja, Profis ja. sind wahrscheinlich schon wieder, wie kann der Depp das denn jetzt nicht wissen? Aber da bin ich einfach zu weit raus. Hatte es irgendwas mit einer Rennstrecke zu tun, die nicht mehr verlängert wurde?
Nee, es hatte Rennstreckenbezug, das auf jeden Fall. Ja. Ich erkläre dir auch ganz kurz, worum es ging. Ja. Denn bereits am 5. Februar 2025 gab es eine Vorentscheidung im Titelkampf um die MotoGP-Krone 2025. Weil an diesem Tag Jorge Martin nach gerade einmal 12 Runden auf seinem neuen Arbeitsgerät, der Aprilia RSGP, den Asphalt von Sepang geküsst hat, sich dabei mehrfache Brüche im Fuß und einen Bruch in der Hand zugezogen hat. Da war er erstmal raus aus dem Testalltag und nur wenige Wochen später, Ende Februar, kurz vor dem Saisonstart in Thailand, ist er, nachdem er sich nach nur 4 Wochen quasi von diesen Brüchen im Fuß, in Anführungsstrichen, erholt hatte, wieder gestürzt beim Supermoto-Training und damit war dann klar, dass er halt auch die ersten Saisonrennen bei der MotoGP verpasst und eigentlich damit, ja, die Geschichte schon gelaufen ist. Dann Katar das erste Mal mitgefahren, in Katar wieder gestürzt, getroffen worden von einem hinterherfahrenden Motorrad, ich glaube 9 Rippen gebrochen, Lunge punktiert, Riesengalama. Also für ihn als Weltmeister, der auf das neue Motorrad steigen wollte, die Saison eigentlich schon abgeschlossen gewesen, bevor es überhaupt richtig losging. Und ich bin mir sehr sicher, wenn er dabei gewesen wäre, vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, welches Potenzial das Motorrad über die Saison entwickelt hat und mit Marco Bezzecchi, der ja so mehrmals jetzt auch gewonnen hat, bin ich mir sicher, dass Jorge Martin da vermutlich hätte ein Wörtchen mitreden können in der Titelentscheidung und wenn es nur ein Vertrag gewesen wäre. So.
Wilde Story eigentlich auch, ne? Also in allen Belangen. Ich glaube, niemand hätte sich diesen Anfang so vorgestellt, als es dann so dramatisch wurde, aber auch die fortlaufende Geschichte nicht. Da gab es ja ein Riesen, wie soll man sagen, eine Riesenkrise zwischen seinem Arbeitgeber und ihm selbst, von wegen Trennung und ich will raus aus dem Vertrag und was weiß ich nicht. Und es klang so kurz danach, als wäre jetzt wirklich alles abgefackelt, alle Brücken zerbrochen und da würde irgendwie gar nichts mehr gehen. Es wirkte so, als würde er jetzt quasi in den Streik gehen und kam dann doch nochmal zurück, hat die Emotion, die Liebe und das Vertrauen in das Motorrad wiedergefunden und tatsächlich dann ja noch, kann man glaube ich schon so sagen, das Beste draus gemacht aus der Saison, also nochmal stark zurückgekämpft. Fand ich, war eine richtige Soap, kann man eigentlich sagen, mit allen Höhen und Tiefen, auch wenn es einem natürlich nur leid tun kann, mit so einem Start in die Saison, das wünscht mir niemandem.
Das habe ich nachgefühlt, also ich bin natürlich jetzt durch meinen Sturz, also es ist natürlich völlig anderes Level, ne, und nicht vergleichbar, aber du bist natürlich ein bisschen emotionaler, wenn du so eine Sturz- oder Unfallerfahrung selber erst hattest, ne, und quasi auch so jeden Tag so ein bisschen besser wird, ne, und du trotzdem jeden Tag ein bisschen leidest. Und ich habe das jetzt extrem nachempfinden können, denn vor kurzem ist zu dieser Geschichte eine Kurzdoku auf dem MotoGP-Kanal veröffentlicht worden. Die heißt From Heaven to Hell. Die Geschichte ist Jorge Martin quasi nach dem Wechsel zu Aprilia und jetzt über die Saison 2025. Und da wurde mir erstmal bewusst, wie krass dem das eigentlich ging, so, ne, dass der halt einfach Todesangst hatte und der sicher war, nach dem Unfall in Katar, er stirbt, so, ne, weil er so kaputt war. Also der war ja vorher schon in keinem guten Zustand, ne, du bist ja nicht ausgeheilt, wenn du so viele Unfälle hattest, ne, der Körper braucht einfach sehr, sehr lange, um das zu wieder zu restabilisieren, will ich jetzt mal sagen. Und das fand ich sehr, sehr emotional. Und ich war ja mal so massiver Jorge Martin-Fan. Das hat sich ja nach dieser MotoGP-Dogo, weiß nicht, 22, als sie ihn da so ein bisschen vorgestellt haben, hat sich das so entwickelt, danach so ein bisschen wieder Schwung rausgenommen, weil er irgendwie doch, ja, irgendwie unsympathisch geworden ist für mich. Und das hat das aber wieder so ein bisschen eingenordet. Also ich packe den Link auf jeden Fall hier in die Videobeschreibung, könnt ihr euch angucken, wenn ihr das mal ein bisschen nachvollziehen wollt. Ganz, ganz wüste Geschichte. From Heaven to Hell findet ihr aber auch eben auf dem MotoGP-YouTube-Account. Eine spannende Geschichte. Und spannend, was für eine schöne Überleitung zum Monat März. Auch im März sind natürlich schon spannende Motorradgeschichten passiert. Produziert worden, kann man glaube ich sagen, in dem Fall, den ich jetzt hier herausgreife. Und wir machen wieder einen absoluten Richtungswechsel, sind jetzt in einem ganz anderen Land, in einem ganz anderen Umfeld und auf einem ganz anderen Motorrad. Und zwar machen wir einen Sprung nach London. Und in London hat sich im März eine Rekordfahrt zugetragen, die eine Eintragung im Guinness-Buch der Rekorde nach sich zog.
Ach was.
Und ja, habe ich nichts mitbekommen. Ich habe jetzt, gesagt, einiges.
Geil, dann keine Frage an mich. Da bin ich ja schon mal 1000-fach erleichtert.
Nein, es wird eine Frage an dich geben, wenn ich dir erklärt habe, worum es geht. Weil das die Einordnung fand ich dann doch in Anführungsstrichen so ein bisschen witzig. Und zwar wurde aufgestellt, der Rekord für die längste Fahrt ohne Laden mit einem Elektromotorrad. Und zwar mit der Verge TS Pro. Gefahren von den beiden Elektro-Vehicle-Influencern Sam Clark und Sarah Sloman, die eben im März in London unterwegs gewesen sind und diesen Rekord aufgestellt haben.
Aber erstmal geil, wenn du als Motorrad-Influencerin Sarah Sloman heißt.
Ja, aber auch das ist schon wieder eine Steilvorlage, denn jetzt geht's natürlich drum herauszufinden, wie weit sind die mit der Verge TS Pro gefahren, ohne zu laden? Das ist quasi Frage Nummer eins. Und dann auch, wie lange hat's gedauert? Und im Umkehrschluss dann zum Schluss auch noch, was ist es für eine Durchschnittsgeschwindigkeit geworden? Also was meinst du denn? Wie weit kann man denn mit diesem Ding fahren, ohne es laden zu müssen?
Also ich hätte mich jetzt anders rangenähert. Allein durch den Namen denke ich mal, und wenn sie das als Weltrekord wissen wollten, dann wären die nicht so schnell gefahren sein. Bedeutet, ich würde mal sagen, die haben wahrscheinlich einen Durchschnitt von irgendwie so 30, 40 km/h.
Dann, eine Info muss ich dazu sagen, ja. Noch zur Einordnung. Es ist unter realen Bedingungen passiert. Ne? Also es war nicht auf einer abgesperrten Strecke, sondern die sind okay. In London, also in London und Außenbereich sind die mit diesem Fahrzeug unterwegs gewesen, haben am normalen Straßenverkehr teilgenommen. Ne? Es ist keine
Fahrt. Also auch in der Stadt, so richtig schön Stop and Go oder was?
Absolut. Also volles Programm. Alles, was man eben im normalen Alltag als Motorradfahrer.
Aber erzähl mir doch erstmal, was ist das für ein Motorrad? Reiner Prototyp oder ist es tatsächlich?
Nein. Ist ein Serienmodell. Ist auch sehr, sehr auffällig, weil das so eine krasse Hinterrad-Antriebskonstruktion hat. Aha. Musst du dir mal anschauen. Ich mal gucken, vielleicht hole ich es raus, ein Bild davon und nutze das als Thumbnail. Wobei
ist es dieses streichenlose Ding?
Ja, genau.
Ah, krass. Okay, also, ja. Boah. Dann kann ich bei dem Schnitt aber ja fast schon bleiben. Also wenn die dann umlanden, dann wird es wahrscheinlich so ein 30er Schnitt gewesen sein. Das Stop and Go macht mir jetzt natürlich meine Kalkulation völlig am Arsch, weil du sagst, es sind ja. Zwei Leute, müssen die ja regelmäßig gewechselt haben. Das heißt, die saßen mal bestimmt dann 10 Stunden da drauf, haben sich da halt abgewechselt. Dann kämen wir so auf 300, 350 Kilometer Reichweite.
Ja, sehr, sehr gut. Bist nah dran. Also es sind 193 Meilen beziehungsweise 311 Kilometer geworden. Boah. Sehr, sehr gut. Bei der Zeit liegst du aber deutlich daneben.
Oh.
Denn sie haben 16 Stunden dafür gebraucht.
Lecco ballo.
Und der Durchschnitt liegt dementsprechend halt auch deutlich darunter. Also du hast jetzt quasi 50% mehr Zeit. Das heißt, du kannst mehr oder weniger ein Drittel von deiner Durchschnittsgeschwindigkeit abziehen. Da bist du so ungefähr in dem Bereich, in dem wir uns hier bewegen.
Boah. Also da war Frau Sloman aber komplette Herrin über ihren Namen, hey, boah, hätte ich da keinen Bock drauf. Also Michel, ich habe richtig ja. Bock mit dir weiterhin auch dumme Sachen auf dem Mopeds zu machen und so Geschichten zu produzieren, aber irgendwie mit so einem Schnitt von 15 km/h, 16 Stunden durch die Gegend zu eiern, so nee, Alter. Ich habe ja jetzt kurze Side-Story am Rande für ein Projekt so ein E-Tretroller überlassen bekommen, so ein Ranz-Ding. Alter, allein bei diesen 20 km/h, die das Ding maximal fährt, vor allem mit mir Fettsack drauf, wenn es da leicht den Berg hochgeht, werden es halt auch schnell nur noch 15, 16. Da kriege ich ja einen Hass. Da gar keinen Bock drauf. Wenn ich mir jetzt vorstelle, sitze ich auf dem Motorrad, das theoretisch sogar schneller fahren könnte und pimmel da auch die ganze Zeit rum, so boah, gar keinen Bock. Aber egal, weiter geht's. Spannende Story.
Ja, also,
Glückwunsch zu dem Weltrekord. Schön, dass die das gemacht haben. Noch besser, dass wir es nicht machen müssen.
So sieht's aus. Also noch zur Einordnung, um das zu finalisieren. 19,44 km/h war tatsächlich die Durchschnittsgeschwindigkeit. Und du hast es ja vorhin schon angedeutet, ne? Die sind natürlich im Stadtbetrieb unterwegs und halt quasi so im Außenbereich. Die sind natürlich auch mal schneller gefahren. Aber du hast natürlich unter den Bedingungen viele Stau- und Ampelzeiten und so. Ne? Also nicht alles, was das niedrige Tempo oder niedrige Geschwindigkeit ausmacht, die niedrige Durchschnittsgeschwindigkeit bedeutet halt auch, dass du nur mit 20 gefahren bist. Ne? Das ist halt schon ein krasser Mix. Aber ich muss sagen, hätte ich auch keinen Bock drauf gehabt. Vor allen Dingen, überleg mal, März, London, so wie unwirtlich kann es sein? Das ist ja. Jetzt ja nicht das Optimale. Also wenn man es in Spanien gemacht hätte, hätte ich gesagt, yo.
Vor allem in den Pausen, Fisch und
Chips. Da war ich ein bisschen langsamer.
So. Katastrophe.
Ja, genau. So, ne? Also das ist so der Rahmen. Aber wir haben den März hinter uns gelassen und machen einen Sprung nach Deutschland und in den Monat April. Und man könnte es für einen April-Scherz halten, war es aber nicht, denn in Bayern haben die Ordnungshüter und Hüterinnen massiv zugeschlagen und zwei Kultstrecken für Motorradfahrerinnen und Fahrer gesperrt. Eine bereits ab 1. April, die zweite dann ab Ende April und dann aber auch fortlaufend bis zum 31. Oktober. Und zwar nicht den ganzen Tag, sondern nur in gewissen Zeitfenstern. Ab 15 Uhr. Die eine kennst du also. Wovon spreche ich?
Sudelfeld, Tatzelwurm.
Nee, ich, ja. 15 Uhr, 15 bis 21 Uhr ist Kesselberg.
Den auch, ja. Ja, ich dachte, das wäre schon vorher so gewesen. Katastrophe. Aber im Sudelfeld stand auch irgendwie was. Ist das nicht die zweite Strecke da, Bad Tölz?
Das ist das hinten raus. Genau, genau. Das ist Bayerisch Zell. Das ist so. Die zweite Strecke. Und die Sudelfeld-Variante ist, Kesselberg-Variante, die gab es tatsächlich vorher schon. Und zwar gab es einen Testbetrieb 2 Jahre lang über die Jahre 23 und 24. Und weil die Unfallzahlen so massiv zurückgegangen sind, wurde quasi dieses Testverfahren mit dem 1. April 2025 in eine Dauerlösung umgewandelt. Und jetzt ist vom 1. April bis zum 31.10. das Befahren zwischen 15 und 21 Uhr für Motorräder untersagt. Und Sudelfeld hat dann quasi nachgezogen. Da kam dann das Ordnungsamt oder Landratsamt Rosenheim hat die Entscheidung dann quasi Ende April getroffen. Und dort ist es von 11 bis 21 Uhr auch ab sofort fortlaufend auch nächstes Jahr so der Fall. Es gibt aber irgendwie einen Unterschied. Da ist es wohl so, dass diese Regelung nicht durchgängig greifen muss, weil dieses Verkehrsschild, was sie aufgestellt haben, so eine Klappoption hat.
Ja, ja, wie man das zum Beispiel super von der Messe illegal. Kennt, so, ne? Checkt keiner, regt mich völlig auf. Ich bin da versehentlich mal lang gefahren. Kurz zum Kesselberg. Es gibt das, ist so ein bisschen Urban Myth, ich glaube, da ist aber sogar was dran, das Gerücht, dass ab 18 Uhr die Polizeidirektion nicht mehr besetzt ist dort, sondern Schichtende hat. Der vor Ort, die für die Kontrollen zuständig war. Nehmt es bitte nicht für bare Münze. Ich hab's nur einmal kurz gesagt, was mir bei beiden Optionen so ein bisschen fehlt, beziehungsweise, nee, das wäre ja illegal, aber ich möchte nur daran erinnern, dass am Kyffhäuser im Harz in Sachsen-Anhalt, ich glaube schon, es ja eine Wurstbude oben gibt, am Kyffhäuser-Denkmal. Und wenn die Fahne aushängt, dann würde ich wirklich sehr, sehr vorsichtig den Berg hoch und runter fahren. Weil es gibt irgendwie weiß nicht, wie das zusammenhängen kann, ja, aber oft ist es so, wenn die Fahne raushängt, steht irgendwo auch die Polizei in der Nähe. Wenn die Fahne wieder eingeholt ist, dann ist Schichtende.
Ist das so? Das finde ich gerade zum ersten Mal. Woher weißt du das?
Ich habe da ja auch mal eine Zeit lang gelebt. Also weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber damals war das so. Da war eine begeisterte Wurstwirtin oder Wirt und dann ging es halt auf Zuruf, hey, da unten steht die Rennleitung. Und schwupps, war eine Fahne draußen und wenn es dann wieder abgedampft war, wurde die auch wieder eingeholt. Das heißt, im Vorbeifahren vor dem sexy Teil konntest du dir einmal kurz die aktuelle Streckensituation anschauen. Es ist so geil, ey. Ja, die Menschheit ist oft am Arsch, aber in manchen Sachen auch einfach richtig geil. Naja, weiter geht's.
Ich bin mit meiner Geschichte aus dem April eigentlich durch. Wir haben die 2 Streckensperrungen.
Ja.
Und der Mai steht vor der Tür und jetzt frage ich dich wieder.
Highlight.
Was war denn dein persönliches Highlight im Mai? Und ich hoffe, du sagst jetzt nicht nur eins, sondern deren 2.
Ich habe die ganz genau auf dem Schirm, weil ich weiß noch, der Mai war unser Monat. Da hat die Motorradszene weltweit auf uns geschaut, auf Oschersleben geschaut und auf den Schwarzwald. Ich weiß nicht mal mehr, wie dieser Ort da heißt.
Bad Herrenalb,
so nämlich.
Wir waren im Waldschlösschen bei Thomas und Wolfgang.
Es war ein sensationelles Pärchen, wenn man das so sagen darf.
Also ich glaube, wir waren noch ein sensationelles Pärchen.
Meinst du, das war ein Paar?
Ich bin mir sehr sicher, dass sie ein Paar waren, ja.
Oh, wie süß. Also das war auf jeden Fall der Monat, in dem Gasgeflüster, da haben wir, alter Junge, da war wenig Schlaf in dem Monat. Viel unterwegs, wir waren in der Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt im Schwarzwald. Das war sensationell. Es hat wieder wunderbar funktioniert. Macht mir, wenn ich jetzt schon drüber nachdenke, einfach umso mehr Bock auf die nächste Ausfahrt nächstes Jahr. Für die werbe ich jetzt gar nicht, weil wir haben einfach zu viele Anmeldungen sonst. Reicht jetzt. Die wir haben, das muss passen. Freue ich mich
auch. Ist das so? Der Anmeldungsprozess liegt ja quasi völlig in deiner Hand. Ja, ja. Ich habe da ja gar keinen.
Schließ die Anmeldeseite jetzt. Wir sind irgendwie bei kurz vor 70 und das ist mir zu viel.
Ach, krass.
Ja,
wild.
Ja,
also, vielen Dank an dieser Stelle erstmal, dass ihr uns dieses Vertrauen schenkt und dann wieder mit uns unterwegs sein wollt. Wie gesagt, ich habe da ja das die letzten Wochen nicht weiter verfolgt, weil alle Kommunikationswege, die Anmeldungen zu den Events betreffen, bei Jan zusammenlaufen und ich da nicht so keine Gelegenheit hatte, irgendwie auf die Liste zu gucken. Richtig krass. Also, super cool. Jetzt freue ich mich natürlich auch umso mehr auf unsere Veranstaltung 26. Ja. Mega. Winterberg, Sauerland, wir kommen.
Wird eine geile Nummer. Also, und das hatten wir im vergangenen Jahr und dann natürlich Oschersleben, das erste Mal Gasgeflüster mit Teilen aus der Community auf der Rennstrecke. Es war sensationell, da habe ich sogar noch was dabei. Den O-Ton, wie es denn gefallen hat, wollen wir da mal reinhören?
Ja, unbedingt.
Also, wie war es denn? Und für wen ist es was? Weil, das haben wir im nächsten Jahr auch wieder vor, dazu gleich mehr. Hören wir mal rein.
Es waren wieder zwei Tage in guter Gesellschaft und das ist eigentlich die Hauptsache, dass man seinen Sport quasi leben kann mit und man kann ihn teilen mit Leuten, die genauso viel Spaß dran haben. Und ich kann jedem nur raten, der sich nicht traut oder sich bisher noch nicht getraut hat, einfach mal reinzuschnuppern. Vielleicht ist es ja was für einen, wenn nicht, ist auch gut. Und hier sind genügend Leute, die mit Rat und Tat beiseite stehen und das Ganze dann zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.
Nach 3 Jahren Rennstreckenabstinenz wieder mal voller Kanone reingeschmissen worden. Die Community war natürlich wieder genial, es war alles dabei, von blutigen Anfängern bis zu den Halbprofis. Das ist eine der gerade die Kamera hält, das ist einer von der Seite. Der hat auch da seine 400er mehr rausgezaubert, wie so manch andere aus einer 1000er.
Ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder hier stattfindet. Vielleicht mit ein bisschen mehr Leuten, wäre natürlich noch cooler. Vielleicht 2 Boxen füllen. Ich freue mich drauf, wenn es nächstes Jahr wieder heißt Oschersleben, Gasgeflüster 2026.
Das ist in der Gruppe was sehr geil, weil halt einfach die Leute, mit denen kommst du echt gut zurecht. Du kannst, auch wenn du erfahrene Leute dabei hast, die geben dir halt Tipps für die Rennstrecke oder generell im Verkehr. Genauso wenig, was Motorräder so angeht.
Also ich muss definitiv sagen, sehr geiles Event. Ich muss sagen, jeder muss es mal gemacht haben, einmal im Leben. Nicht Oschersleben unbedingt, aber einmal Rennstreckentraining. Auf jeden Fall mit so einer geilen Gruppe. Gasgeflüster für die auf die 1.
Es war wieder, wie gewohnt von den Gasgeflüster-Events, ein Rundum-Sorglos-Paket. Es ist einfach toll mit euch. Und ich freue mich einfach schon aufs nächste Mal.
Das war die Zusammenfassung und wurde ich auch ein bisschen rot, als ich das gehört habe. Und die Erinnerung in Erinnerung schwelgen war schön. Und genau das haben wir nämlich nächstes Jahr auch wieder vor. Freue ich mich total drauf. Letzte Folge haben wir es, glaube ich, verkündet. 22. 23. Juni geht's nach Most. Also Recho, sorry, den wir da auch gehört haben. Oschersleben wird es nicht. Most, aber mit dem gleichen Ziel, 2 richtig geile Tage zu haben mit coolen Leuten drumherum für alle. Von blutigen Anfängern bis zu erfahrenen Vollprofis, wie auch immer. Gemeinsamer Austausch steht im Vordergrund, gemeinsamer Spaß. Mit der Moto Racing School ist da ein Paket geschaffen, wo organisatorisch auch drumherum alles geil ist. Also wenn ihr Bock habt, meldet euch. Da ist nämlich die Anmeldung noch nicht geschlossen. Am besten noch vor dem 31.12. auf der Seite der Moto Racing School buchen. Da gibt es nämlich noch einen Frühbucherrabatt. Den würde ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Und Michel, du wolltest dazu noch was sagen.
Ja, es gab eine Bemerkung, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, dass wir quasi Tipps geben zum Fahren auf der Rennstrecke und sonst im Verkehr. Und Schelm, wer böse dabei denkt, das machen wir natürlich nicht. Wir geben gerne Tipps auf der Rennstrecke, alles was so Verkehrssachen sind, da halten wir uns raus, vor allem wenn das auf der Rennstrecke passiert. Ne? Also nur, dass das ja klargestellt ist.
Da sprichst du für dich, ich gebe zu allem Tipps, auch ungefragt gerne.
Okay, naja, also ich würde sagen, Themenwechsel bzw. Monatswechsel. Wir verabschieden uns aus dem Mai und von unseren beiden glorreichen Events. Haben wir jetzt eigentlich das Datum dazu gesagt zum Rennstrecken-Event?
22. und 23. Also, Juni in Most. Das ist ein Montag, Dienstag, Sonntag, wunderschöne Anreise. Dann könnt ihr Dienstagabends die Pferde schon wieder satteln und seit Mittwoch wieder völlig glückselig beim Chef oder sonst wo auf der Matte. Auf jeden Fall um eine sensationelle Erfahrung reicher.
Absolut. Und da wissen wir auch jetzt schon, der nächste Highlight-Monat wird der Juni, denn unsere Ausfahrt in Winterberg ist ja quasi am 1. Juni-Wochenende.
Stimmt, ey, das heißt, wie dumm sind wir denn eigentlich, dass wir das beides in einen Monat hauen? Das wird schon wieder so ein Monat, wo wir beide komplett mit Augenringe durch die Gegend laufen, hier rumjonglieren, da rumjonglieren. Egal, es wird trotzdem geil. Man muss vom Ende her denken und das Ende ist immer geil.
Ja, pass auf, jetzt muss ich noch dazu sagen, ich bin einfach so ein Opfer, ich bin einfach so ein Planungsidiot, kann man ganz klar sagen. Ne? Wir haben ja, warum machen wir das? Wir haben ja quasi ewig verzweifelt winzige Zeitslots gesucht, in denen wir die Events irgendwie noch reinpressen können, ne? Damit wir dieses Rennstrecken-Event noch umsetzen können. Und ich check so meinen Kalender und denke, oh geil, da ist eine Woche, da ist halt nichts so. Ne? Und was habe ich, Idiot, natürlich riesig verkackt? den Geburtstag meiner Freundin. Hör mal. So. Ich hab das ja extra so gemacht, dass ich gedacht habe, gut, da ist ja Oschersleben, da ist ja Most und dann direkt Euromoto auch in Most am Wochenende drauf. Das heißt, ich kann dann einfach dort bleiben oder nur kurz nach Thüringen fahren oder so. Ne? Jetzt muss ich halt quasi am Sonntag nach Most fahren, bin dann bis Dienstagabend dort Motorrad fahren, dann fahre ich zurück, weil meine Freundin am Mittwoch Geburtstag hat, um dann am Donnerstag wieder nach Most zu fahren, um bei der Euromoto und dort im Rennprogramm zu arbeiten.
Na, also einfach nur dumm. Hoffentlich lässt dich deine Freundin rein zu dem Geburtstag nach der Aktion. Nicht, dass es wie nach der Rückkehr von Bosnien ist. Du stehst nachts um eins vor verschlossener Tür. Die Daumen seien
gedrückt. Also ich meine, wenn ich zu ihrem Geburtstag zurückkomme und sie mich dann nicht reinlässt, ne, das wäre ja noch schöner.
Das wäre ein Zeichen.
Wir wollen es nicht hoffen.
Machen wir weiter mit dem, wo sind wir jetzt? Juni, Juli, was?
Wir kommen in den Juni, genau. Also wir waren jetzt im Mai, haben jetzt über den Juni gesprochen, Juni 26 und jetzt geht's hier quasi Juni 25 und wir machen wieder einen Sprung in Richtung Motorsport. Im Juni ging nämlich ein Beben durch die Motorsportwelt und zwar durch zwei Klassen gleichzeitig. Und wenn ich sage, zwei Klassen gleichzeitig, fängt der Jan direkt an zu nicken. Und du weißt wahrscheinlich schon, worum es geht. Ne? Was ist mein Highlight oder also einer der Motorrad-Szenen-Highlights aus dem Jahr 2025 im Juni?
Der neue Star und altgebackener Weltmeister Toprak Razgat Yolu.
War sehr gut.
Erste Mal, dass ich den so ausgesprochen habe. Ey, stabil. Nochmal machen wir es jetzt nicht. Wechselt oder hat verkündet seinen Wechsel vom BMW World Superbike Team zur MotoGP in das Yamaha Factory Team. Auf jeden Fall.
Prima Pramac Yamaha.
So war's. Richtig.
Ja. Guck mal, zum Glück also es wurde natürlich ganz krass vom Monster Yamaha und Factory Team kommuniziert, ne? Weil ja. Das natürlich der ultra Shit ist, wenn der Superbike-Weltmeister jetzt auch wieder, gab's das so als Abschiedsgeschenk 2025, nochmal den Titel zu BMW geholt, dann quasi die Seiten wechselt. Also das war auf jeden Fall das Riesending im Monat Juni.
Krasse Nummer. Und das wird uns auch in dem nächsten Jahr beschäftigen. Da werden wir drauf schauen, sind wir gespannt. Weil du hast ihn ja auch getroffen, auch ein Video dazu gemacht. Ultra sympathischer Typ auf jeden Fall. Und so einen Karriereweg dann zu betrachten und mal zu sehen, hey, wie wird er sich dort schlagen? Weil in der Vergangenheit war das nicht immer so ganz easy. Oder die Leute haben davor bisschen gezaudert, den Sprung von der World Superbike in die MotoGP zu machen, weil es komplett unterschiedliche Bikes ja grundsätzlich sind. Aber die ersten Testfahrten sahen ja schon mal sehr vielversprechend aus. Da bleiben wir also dran im nächsten Jahr. Aber ja, das war eine massive Botschaft im Juni. Und jetzt kommen wir damit schon in Juli, Michel?
Jetzt kommen wir schon in den Juli und da feiern wir einen Geburtstag. Und zwar einen 70. Und vielleicht fällt dir, nein, Jan legt die Stirn in Falten, er weiß nicht, worum es geht. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Und zwar wurde unser Jubiläumskonstrukt am 1. Juli 1955 in Iwata, Präfektur Shizuoka in Japan gegründet. Und man muss dazu sagen, das ist noch so ein Tipp in diese Richtung. Es ist eine Ausgründung mehr oder minder eines Unternehmens, was es damals in Japan schon gab. Und dieses Unternehmen, um das es jetzt gerade geht, ist nicht nur für Motorräder bekannt, sondern auch für Musikinstrumente zum Beispiel.
Honda. Nein, Yamaha.
Genau. Also Yamaha Motor, beziehungsweise die Yamaha Motor Company wurde 1955 als Tochtergesellschaft der Yamaha Corporation gegründet. Und dieses Jahr, ja großes Yamaha-Jubiläumsjahr, 70. Geburtstag, gab es ja auch in Oschersleben großes Ding und diese Jubiläumslackierungen zum Beispiel bei der MotoGP in der EWC, die sind ja quasi alle in diesem rot-weißen Design durch die Gegend gefahren. Finde ich sehr, sehr cool. Meine RN32, die hat ja auch diese rot-weiße Lackierung ganz am Anfang mal, bevor ich sie halt zusammen auf einer Ausfahrt mal auf die Seite gelegt habe. Also wirklich ja nur hingelegt, ne? Gab es ja diesen kleinen Ausrutscher und die alte Verkleidung noch drauf war. Also Yamaha dieses Jahr 70-jähriger Geburtstag und die Gründung eben am 1. Juli 1955 gewesen. Und jetzt August, eigentlich ein Monat, bei dem motorradmäßig nicht so wirklich viel passiert, weil die Leute
halt irgendwie im Urlaub sind. Ne?
Ja, es ist Sommerloch so, ne? Und ja. Aber eigentlich auch zu warm, um Motorrad zu fahren. So ja. Muss ich ja sagen, bin ich auch so ein bisschen Pflänzlein, ne? Wenn es so an die 30 Grad geht, habe ich einfach gar keinen Bock mehr. Ja. Aber es gibt jemanden, der hatte massiv Bock und zwar auch auf rekordverdächtigte Fahrten. Er kommt aus Mühlhausen, ja, Hoch von drüben, genau wie ich, meine alte Heimat. Und nennt sich Luke Ackermann. Kennst du Luke Ackermann?
Kenne ich nicht. Ich dachte jetzt bei Rekordfahrten und wilden Fahrten an einen Gast, den wir ja hatten, Kulewu aus Berlin, der dieses Jahr auch die verrücktesten Sachen gemacht, mit dem hässlichen Endline irgendwie. Einmal ist er nach Istanbul gefahren, einmal nach Gibraltar und was weiß ich nicht alles, auf Roller, ich glaube auch irgendwie nach Nordkap oder irgendwie sonst was. Ich weiß nicht, völlig verrückt, was der sich hat einfallen lassen. Als er damals bei uns im Podcast war, ging es noch darum, dass er irgendwie 8 Stunden am Stück immer nur in Berlin um Kreisel fährt oder so. Und hat sich zwischenzeitlich aber auch wirklich nochmal richtige Reisetrips gegönnt. Aber nee,
Luke Ackermann, ja.
Ja, kenne ich nicht. Klingt irgendwie wie so ein Skifahrer, der Name, weiß auch nicht warum. Aber erzähl, was hat er gemacht?
Luke Ackermann hat nicht nur den Titel aktuell als Freestyle-Motocross-Weltmeister, also ist ein ganz, ganz wilder Hund, sondern er war derjenige, der im August von einem fahrenden LKW aus eine 9 Meter hohe Autobahn-Schilderbrücke übersprungen hat, um anschließend wieder auf einem fahrenden LKW zu landen.
Das habe ich gesehen. Völlig illegal und vor allem, also das ist, kann ich jetzt so beschreiben, so ein LKW, der dann offensichtlich so 2 größere Anhänger hat, wie so eine Halfpipe oder sowas in der Art da drin oder so Kicker. Und den vorderen, auf dem er landet, ist auch wie so eine Badewanne, kann man sagen. Also hat natürlich rechts und links solche Wände. Und dann eben, wie so ein Abgang von so einer Rampe halt auch ist, also wie so ein umgekehrter Quarter sozusagen, dass du so bergab landen kannst. Und was ja super krank war, also grundsätzlich musste ja vom Timing her alles stimmen. Bist du nur eine Sekunde zu spät und merkst beim Hochfahren der Rampe, fuck, ich komme auf gar keinen Fall mehr über das Schild, bist du halt richtig am Arsch. Bist du zu früh, landest du genauso und dann halt auf einem fahrenden LKW. Aber der hat's genau richtig getimed, nur... Und das, im ersten Moment siehst du es nicht von der Seite der Aufnahme, aber wenn du dann die Drohnenaufnahme von oben siehst, springt er über dieses Autobahnschild. Also es ist so, ihr fahrt auf der Autobahn, dann sind ja immer die blauen Schilder, dann steht's irgendwie geradeaus, geht's nach Darmstadt, rechts geht's ab, nach Buxtehude, was weiß ich. Die sind ja auch richtig hoch. Und von oben ist dann die Aufnahme POV von so einer Drohne eben. Und du siehst, der kommt so leicht nach rechts. Und der landet ja geisteskrank weit rechts auf diesem LKW. Also wirklich einen halben Meter weiter und der wäre auf dieser Wand gelandet, beziehungsweise neben dem LKW da runtergeknallt. Und dann wäre halt nichts mit so einer Absenkung oder so, die den Sprung langsam abfedert, sondern wäre der halt brutal zart auf dem Boden aufgeknallt. Junge, Junge, war das ein krankes Video. Auch das packen wir nochmal in die Shownotes. Ich schreibe mir hier mal direkt die Doku auf, damit wir das nicht vergessen.
Absolut. Also du kannst dir das einfach sparen. Ich habe das ja alles hier in meinen Unterlagen schon vorbereitet. Auch der Link dazu ist drin mit Video. Also kriegt ihr alles, wird auf jeden Fall mit reingepackt. Und noch ein paar Informationen für euch. Die LKWs waren jeweils 31 Meter lang und sind quasi beide, also das ist ja das Nächste, ne? Das ist ja nicht nur der Fahrer, sondern die beiden LKW-Fahrer. Die müssen ja auch noch konstantes Tempo halten. Die müssen den Abstand halten. 40 Meter Sprung war das wohl, ne? Der Abstand zwischen den LKWs oder diesen Absprung und Einsprungort sozusagen in der Mulde von diesem LKW. Richtig, richtig wild. Und ich musste so schmunzeln, weil mir das nämlich auch aufgefallen ist und fand es so einprägend, ne? Dieser Moment, wo du denkst, boah, nee, da kommt einfach zu weit nach rechts. Und ja, das ist ja wie so eine Mulde von so einem LKW, auch mit dieser steilen Stahlwand, ne, die du halt rechts außen hast, ne? Ich glaube, das wäre wahrscheinlich noch das Wüsteste gewesen, wenn er einfach nur platt auf den Boden gefallen wäre, wäre das vielleicht sogar noch, also schwerst verletzt auf jeden Fall, ne? Aber wenn er halt einfach auf diese Seitenkante geklatscht wäre, der wäre halt einfach durch gewesen, so. Der wäre einfach durchgebrochen, ne? Also, geisteskrank.
Also da gab's in diesem Jahr ja so verschiedene Sachen, die du auch immer auf Social Media siehst. Auf der einen Seite ist es natürlich geil zu sehen, auf der anderen Seite ist es schon krass, wo das hingeht. Ich habe jemand anderen gesehen, der war, glaube ich, allerdings nicht auf einem motorisierten Zweirad, sondern so ein BMX. Der ist durch, also wie soll man sagen, der eine LKW fuhr halt in die eine Richtung, der andere komplett in die entgegenverkehrte. Und die hatten beide wie so ein Container, wo aber die Seitenwände gefehlt haben, hinten geladen.
Ach, ne? ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Und
ja,
der springt über die Straße und durch den Container durch, in dem Moment, wo die LKW sich quasi kreuzen, also quasi direkt aneinander vorbeifahren. Und dann hatte er quasi ein Fenster, um durch diese 2 Container der beiden LKWs durchzuspringen, seitlich, also er kam im 90-Grad-Winkel da drauf. Und dieses Fenster bestand halt für 1,8 Sekunden. Und wenn du halt durch 2 solche LKW-Container springst, ja, dann könnt ihr euch schon mal ausmalen, wie breit natürlich die Straße ist, wie viel Anlauf du da nehmen musst, wie viel Speed du da nehmen musst. Und auch hier ist es halt wieder so, wenn du denkst, oh, ich bin eine Sekunde zu früh oder zu spät, bremst du halt nicht mehr 10 Meter vorher ab. So, weil dafür hast du viel zu viel Tempo drauf. Also das ist wirklich crazy. Auf den Videos sieht es dann immer so super easy aus, aber ich check nicht, wie egal dir dein Leben eigentlich sein kann, wie sicher du dir deiner Sache sein kannst, damit du sagst, mach ich, geile Idee, so. Check ich nicht, aber cooler Content.
Also, ja, absolut. Man muss natürlich dazu sagen, das hat man eben auch in diesem Artikel zum Sprung von Luke Ackermann gelesen und gesehen, dass da wirklich Hightech dahinter steckt. Also es wurde mit einem Institut haargenau berechnet, ne, wie die Abstände sein müssen, wie das Timing sein muss und so. Und die haben das natürlich vorher zigfach im Probedurchlauf trainiert. Also zwar stehend, aber immer wieder probiert. Und das ist natürlich hochpräzise und alles sehr, sehr genau ermittelt. Witzigerweise fährt der Luke Ackermann dann quasi ohne Tacho. Das heißt, er verlässt sich einfach auf sein Gefühl. So, ne? Also du rechnest halt ganz genau aus, bei 23,5 km/h geht alle, oder 123,5 km/h geht alles super genau auf, dann passt das perfekt, ne? Und Luke denkt sich aber, nee, komm, ich fahr ohne Tacho, es geht auch so.
Ich glaube, den müssen wir einfach mal einen Podcast einladen.
Ich hab's recht im Handgelenk
hier. Der soll mal aufklären hier am Stammtisch, wie du da irgendwie deinen Blutdruck unter Kontrolle hältst, wie du das machst. Weil ich meine, das Ding ist,
diese Einladung habe ich nur gewartet. Ja,
die können es ja, berechnen, so viel sie wollen, ne? Da reicht halt eine Windböe, die kannst du ja vorher nicht berechnen, die dich da so ein bisschen aus der Bahn wirft. Crazy. Den August damit auf jeden Fall erfolgreich gefüllt. Können wir zum September schauen. Auf den September schauen.
Jetzt kommen wir zum September und es bleibt sportlich. Und der gesamte September ist eigentlich fast gelaufen, bis wir am 28. September in Motegi auf dem Twin Ring ein MotoGP-Rennen erleben, das Geschichte schreibt. Denn, was ist da passiert?
Die Brüder haben irgendwie einen abgerissen oder so. Ich habe den MotoGP kaum verfolgt. Ich fand, sie ist ja so
lieb. Marc Marquez wird nach 2184 Tagen beim Jagdbahn Grand Prix zum 7. Mal MotoGP-Weltmeister und bricht damit als Person gleich 2 Rekorde. Erstens hat noch nie ein Fahrer so lange warten müssen, bis er seinen Titel verteidigt. Und er ist damit auch mit 32 Jahren und 223 Tagen der älteste Weltmeister der modernen MotoGP-Geschichte. Also nicht Grand Prix-Sport, sondern seitdem es MotoGP ist, ist er damit der älteste.
Krass, musst du erstmal schaffen, der jüngste und der älteste zu sein.
Ja, also das hat er jetzt. Und damit gehen noch einige Rekorde einher. Am Ende der Saison wird er, und da hat ja 4 Rennen ausfallen lassen müssen, ne, mit 445 Punkten den neuen Rekord aufgestellt für Punkte gesammelt in einer MotoGP-Saison. Er hat 14 Sprintsiege gefeiert und damit 5 mehr als der bisherige Rekordhalter Jorge Martin, der 9 gewonnen hatte. Und er hat 10-mal das Doppel geschafft, also an einem Wochenende das Sprintrennen und das Hauptrennen bei der MotoGP gewonnen. Bisher lag der Rekord bei Pecco Bagnaia aus dem Jahr 2024 mit 5 Doppelsiegen. Also hat er massiv rasiert und die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Also wenn man sich das jetzt anschaut, was da an Potenzial wieder erwachsen ist nach dieser langen Rekonvaleszenzphase, ich denke, da sehen wir wahrscheinlich noch einen Titel und er wird ja vermutlich, so wie jetzt gerade gemunkelt wird, auch weitere 2 Jahre bei Ducati unterschreiben. Da laufen gerade die Verhandlungen. Also da steht uns noch so einiges ins Haus, muss ich sagen.
Würde mich auch wundern. Wenn er es nicht machen würde, ich würde es schon auch machen. Gerade für das Gehalt, das ist schon eine faire Nummer auf jeden Fall. Würde auch ein Drittel davon nehmen, wäre immer noch fair. Wir haben ja vorhin mitbekommen, wie lange Marc Marquez seine Euro-Stücke zählen kann, wenn er das dann machen möchte. Würde eine ganze Weile dauern. Aber war im September nicht auch der Monat, wo unsere Gäste und Gästin, die wir hier hatten, die Bewährungsprüfung hatten?
Welche Bewährungsprüfung? Achso, du meinst jetzt unsere Gäste? Nein, du sprichst vom Oktober. Das war erst im Oktober.
Ah, guck an.
Das ist ein Thema, das Jan schon eine ganze Weile mit sich rumträgt. Es bleibt motorsportlich. Bevor wir in den Oktober abbiegen, habe ich aber noch ein paar Informationen, die ich hier unbedingt mit droppen wollte. Denn es gibt noch weitere Rekorde, die dieses Jahr, jetzt machen wir quasi so ein MotoGP-Recap, einfach weil es super, super spannend war, Rekorde, die gebrochen wurden. Und zwar gibt es in der Moto3 einen Fahrer, Cormac Buchanan, der sich Marc Marquez auch so ein bisschen als Vorbild herausgegriffen hat. Und er ist dieses Jahr der Sturzkönig in der MotoGP. Also im Grand Prix-Zirkus sozusagen, ne, über alle 3 Klassen. Was meinst du, wie oft lag der dieses Jahr auf der Nase?
32 Mal.
Ah, sehr gut. 35 Mal. Also du warst ganz, ganz nah dran. Ah, not bad.
Ey, heute sollte ich irgendwie nur Lotto spielen gehen oder so. Ist ja crazy, wie
gut ich glaube auch. Also sofort, wenn die Aufnahme fertig ist, hier direkt zu Lotto München und hier haben wir die Millionen abgegriffen. Ich zähle auf dich. Dann können wir nächstes Jahr noch mehr Traumziele und Traumaktionen umsetzen, weil das ist ja quasi auch immer das Geld der limitierende Faktor. Aber so viel zu Buchanan, zu Cormac Buchanan und grundsätzlich riesen MotoGP war ja quasi Tick-Rekorde gebrochen, über 3 Millionen, über 3,6 Millionen Zuschauer, also war eine ganz, ganz wilde Nummer. Und eigentlich sind wir damit eigentlich auch schon im Oktober angekommen und den wollte ich eigentlich ganz, ganz schnell überspringen. Da steht bei mir jetzt hier nur Michel bricht sich den Knöchel, Enduro-Event in Bosnien. Ende der Geschichte. So, da wollte ich eigentlich aufhören. Und dann fiel mir aber ein, Jan hatte da die ganze Zeit noch eine Geschichte in petto, die zwei unserer Gäste betrifft, die wir im Frühjahr bei uns hatten und die eigentlich eine sehr, sehr spannende Motorsportgeschichte erzählt haben.
Worum ging es denn da? Gar nicht mal nur so sehr Motorsport, sondern letztendlich ja auch motortechnisch, kann man sagen. Die Rede ist von Reinwold. Hier bei uns am Stammtisch waren zu Gast Chris und Till, die das Team sozusagen leiten. Zwei StudentInnen, die mit teilnehmen an der, wie heißt sie denn, Motor Student. Eine Rennserie für Studierende, in denen Elektromotorräder und Prototypen gegeneinander antreten. Jedes Jahr sind die quasi in der Pflicht, wenn du daran teilnehmen willst, ein neues Elektromotorrad aufzubauen. Wie sie das gemacht haben, haben wir in der entsprechenden Podcast-Folge geklärt. Sie haben uns darüber berichtet, welche Herausforderungen es gibt, wie das überhaupt funktioniert, welche Sponsoren du hast und so weiter. Und die haben dann tatsächlich den Rollout in Spanien gehabt und dort an dem Event teilgenommen. Darüber wollten wir eigentlich auch nochmal einen Podcast machen, hat aber einfach zeitlich gar nicht reingeklappt. Deswegen haben wir mit denen so auch nochmal gesprochen und uns ein Update geben lassen. Und wie dieser Rollout war, dieses erste Event, haben sie uns mal zusammengefasst. Wir hören mal rein.
Die Veranstaltung in Spanien lief richtig, richtig gut. Wir konnten jede Disziplin mitfahren, haben tatsächlich unser erstes Scrutineering, die erste technische Abnahme leider nicht bestanden. Hatten einige Punkte, die wir aber innerhalb von 2 Stunden sehr, sehr schnell gefixt bekommen haben. Und durften dann aber leider an dem Tag keinen zweiten Versuch starten, weshalb wir dann das zweite Scrutineering Tag drauf hatten, was positiv ausgefallen ist. Das heißt, wir sind durch die technischen Abnahmen gekommen, hatten dann noch den sogenannten Dynamic Safety Check, wo dann 2 Fahrer von der Organisation gefahren sind und ja, ihren Daumen hoch gegeben haben, dass das Moped sicher ist. Haben auch gesagt, dass es sich wirklich extrem gut fahren würde. Ziemlich genau haben sie sogar gesagt, es wäre das beste elektrische Bike, was sie an dem Tag gefahren sind. Dann hatten wir soweit alle Sticker gesammelt. Dann war die erste Disziplin, die wir gefahren sind, der kleine wendige Kurs namens Gymkhana, das Acceleration, wo es darum ging, die höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen innerhalb von einer gewissen Distanz, und der Brake-Test. Alles soweit super gelaufen, hatten dann am nächsten Tag morgens den 2. Versuch, was auch sehr gut geklappt hat, sodass wir überall auf jeden Fall im oberen Mittelfeld unterwegs waren. Im Gymkhana sogar unter den höheren Top 10 sozusagen. Anschließend ging es dann tatsächlich auf die große Strecke raus mit Free Practice 1 und 2, Qualifying und dann das Playoff Race, womit man sich fürs Final Race qualifizieren kann. Was wir tatsächlich geschafft haben, und zwar sind wir im Playoff Race, haben wir den 1. Platz gemacht mit über 20 Sekunden Vorsprung zum 2. Platz und haben uns damit fürs Final Race qualifiziert, wo wir dann 10. geworden sind. Also wirklich so, dass wir sagen können, wir konnten mit den großen Fischen mitspielen und definitiv ein Riesenerfolg für uns.
Ein Riesenerfolg für
Wahnsinn.
Sie.
Wahnsinn.
Ja,
Wahnsinn. Du kanntest das ja schon. Ich habe das ja noch gar nicht gehört. Und an dieser Stelle eine Info für euch da draußen. Ihr habt jetzt gerade gehört, Chris, die eben auch mit dem Podcast war, weil du ja vorhin Chris und Till vorgestellt hast, ne? Also Chris ist in dem Moment kein Junge, sondern eine junge Studentin. Und was man an der Stelle noch einordnen muss, wir hatten ja nicht nur die zwei, die bei der Motorstudent teilgenommen haben, sondern Dario Giuseppetti, der jetzt in Folge 199 dabei gewesen ist, war Fahrer bei der Motorstudent und zwar für das Team von der TU München. Also der war da auch mit vor Ort und man muss dazu sehen, das ist ein Ex-Profi-Rennfahrer und die Leute, die da unten unterwegs sind, sind da auch auf einem extrem hohen Niveau unterwegs, also sowohl was die den universitären Hintergrund angeht, ne? Also TU ist ja quasi eine der Top-Technik-Universitäten in Deutschland, ne? Und wir haben eben auch Profifahrer und die sind international aufgestellt. Also ich habe geschaut, insgesamt nehmen bei der Veranstaltung 1200 Studierende aus über 20 Ländern teil. Also das ist keine kleine Nasenbohrer-Veranstaltung. Und es gab sogar 13.000 Besucher, die sich diesen Spaß da unten angeguckt haben. Also es ist wirklich richtig krasse Veranstaltung. Umso höher ist quasi einzuschätzen, was Chris und Till und das Team um Reinbold da auf die Beine gestellt haben und so ein hervorragendes Elektromotorrad da mit an den Start gerollt haben. Also Chapeau, Chris, Till, Grüße gehen raus ans Team. Ich bin massiv beeindruckt und freue mich sehr, dass es für euch so, so gut funktioniert hat.
Kann ich mich nur anschließen. Die Frage, die wir damals im Podcast noch offen hatten, wer das Ding dann überhaupt gefahren ist, haben sie mir auch beantwortet, weil sowohl Chris als auch Till haben Rennstreckenerfahrung und waren dafür natürlich prädestiniert. Sind es aber beide nicht geworden, sondern der dritte Person im Bunde hat dann das Steuer übernommen, denn diese Person hat Motocross-Erfahrung, gerade für das Gymkhana mit dem sehr engen Kurs, war das einfach eine sehr gute Prädisposition und der Erfolg hat ihnen auf jeden Fall recht gegeben. Sie haben mir noch ein paar Infos geschickt, wie sie weitermachen. Das springt jetzt allerdings so ein bisschen in den Rahmen mit Blick auf den übrigen Jahresabschluss, den wir hier noch machen wollen. Es geht auf jeden Fall weiter. Sie entwickeln schon direkt das nächste Motorrad. Denn jährlich muss da, wie angekündigt, was Neues entstehen. Wer sich das anschauen will, geht nochmal auf deren Kanäle Reinbold und guckt sich das an. Da können wir auf jeden Fall mächtig stolz sein. Ingenieursleistung made in Germany, die dann direkt beim ersten Versuch so gut abräumt. Richtig cool, was dort abgeht. Gratulation auch nochmal an das ganze Team. Ihr macht einen super Job. Und damit haben wir aber den Oktober mit einer positiven Motorrad-News. Neben dem, waren dann in Bosnien und Michel hat sich das Bein gebrochen.
Ja, absolut. Also das ist auf jeden Fall die schönere Geschichte. Und es geht technisch weiter, will ich sagen. Wir machen den Sprung in den November. Und da gibt's zwei Ankündigungen und Themenkomplexe zu erwähnen, die... Der eine davon einen direkten Anknüpfungspunkt an die Motostudent hat, denn Honda hat auf der EICMA das allererste Mal in der Unternehmensgeschichte ein Elektromotorrad vorgestellt, also ein vollwertiges Elektromotorrad. Die Honda WN7 ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, wundert mich aber auch nicht, weil ich habe mir so die Leistungswerte so ein bisschen angeschaut, beziehungsweise die Reichweite so, ne, sowas irgendwie um die 130 Kilometer. Das ist halt schon was, wo ich sage, wenn ich ein richtiges Motorrad habe, dann wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr. Ansonsten so die Rahmenbedingungen eigentlich ganz nett, ne? Irgendwie 68 PS, irgendwie 217 Kilo, das Ding sieht ganz, ganz passabel aus. Also freue mich auf jeden Fall auf eine Probefahrt, aber ein bisschen mehr als 130 Kilometer wären schon nice. Und das ist quasi so diese eine spannende Ankündigung in dem Rahmen. Und es gibt aber noch eine von der Bundesregierung. Und Jan, wann meldet sich die Bundesregierung zu Wort, wenn es um das Thema Motorrad geht?
Wenn wir zu schnell sind.
Unter anderem dann, aber es gibt noch andere Gründe, wenn es Anpassungen bei Papieren, Unterlagen und Dokumenten gibt. Und es wurde unter anderem jetzt vor kurzem auf EU-Ebene verabschiedet, dass bis 2030 der digitale Führerschein kommen soll, der dann quasi in der Smartphone-Wallet gespeichert werden kann. Was jetzt aber schon verfügbar ist, und zwar auch in Deutschland, ist der digitale Fahrzeugschein.
Den habe ich, das wollte ich immer mal erzählen. Ich habe mir den nämlich runtergeladen. Gerne mal gleich anreichern, wie das auf EU-Ebene aussieht, weil im Moment habe ich die App iKFZ, iKFZ, wie auch immer.
iKFZ-App, genau.
Die ist offiziell vom Kraftfahrtbundesamt. Supergeile Geschichte, weil zum Beispiel ich ja jetzt auch regelmäßig noch das Moped von meinem Vater von A nach B bewege. Das steht in Österreich. Und genau für den Fall, also jetzt nicht für Österreich, weil da gilt es nämlich, glaube ich, nicht, diese iKFZ-Sache, aber mit mehreren Fahrenden von so einem Fahrzeug, super gute Sache, weil der hat sein Motorrad quasi angelegt mit dem Fahrzeugschein in der iKFZ-App, kann dann auf Teilen klicken. Alles, was ich brauchte, ist diesen Personalausweis, den du quasi mit deinem iPhone oder mit deinem Handy scannen kannst und validieren kannst. Und jetzt habe ich den Fahrzeugschein eben auch bei mir am Handy, das gleiche für meinen Autofahrzeugschein, den ich mit meiner Freundin geteilt habe, all solche Sachen. Das heißt, der Fahrzeugschein muss dann gar nicht mal mehr im Auto liegen und die Person, die damit fährt, braucht einfach nur diese App, kann den da reinmachen, finde ich richtig geil. Ich weiß nicht, was der Stand da ist, ob das tatsächlich nur für Deutschland gilt oder ob ich damit eigentlich auch sicher sein könnte, im europäischen Ausland diese App zu verwenden. Weißt du da mehr?
Also, es ist EU-Recht, was da umgesetzt wird und gilt tatsächlich europaweit, also quasi in allen EU-Staaten. Das Problem ist aber, dass die Umsetzung noch nicht überall erfolgt ist.
Klar.
Nicht alle Polizeibehörden darüber im Bilde sind. Also, es kann durchaus sein, dass du in ein EU-Land fährst und je nachdem, wo du halt da gerade bist, die aber da nicht die entsprechenden Schulungen, Informationen, wie auch immer haben und die dann tatsächlich das physische Produkt oder den physischen Lappen sehen wollen. Aber theoretisch gilt es europaweit und wie gesagt, als nächstes soll dann eben auch der Führerschein dazu. Ich habe aber auch gelesen, ich habe das selber nicht, ich habe das auch mehrmals mitbekommen jetzt, wie gesagt, im November im Rahmen der Kommunikation, habe das für mich aber selber noch nicht eingerechnet, habe aber gelesen, dass wir uns ein bisschen dieses Bottleneck der Ausweis ist, den du gerade angesprochen hast, denn du brauchst den digital funktionalen Ausweis, das musst du freischalten,
ja.
Das hat nicht jeder, nur dann kannst du quasi diese App nutzen, weil du halt quasi dich selber verifizieren musst, was du gerade angedeutet hast. So, ne?
Freunde, das nur am Rande, ich kann das wärmstens empfehlen, tatsächlich, es wird immer viel auf die mangelnde Digitalisierung geschimpft, mit Recht auch, aber an der Stelle dieser Ausweis, Game Changer, ich habe mein Motorrad ja jetzt kürzlich verkauft, die Abmeldung des Fahrzeugs, 2 Minuten übers Internet, einfach nur Personalausweis, kurz mit dem Handy selbst gescannt, sich dann eingeloggt. Dann hatte ich auf dem Fahrzeugschein, hast du so ein Rubbelfeld sozusagen, so ein kleines Ding, Feld machst du auf, gibst den Code ein, zack, musst nicht mehr zum Amt. Jetzt diese Geschichte mit dem Fahrzeugschein auf dem Handy, super cool, geht dann mega gut. Das heißt, wenn ihr mal eh irgendwie Richtung Amt geht oder was auch immer, stellt sicher, dass ihr diesen Personalausweis so habt. Wenn jetzt welche kommen, meine Daten und gleichzeitig aber irgendwie PayPal irgendwas bezahlen, ja, ihr seid mir die Richtigen, hey. Macht es, super geile Geschichte, erspart einem Arbeit, macht einem die Amtsgänge überflüssig, was einfach ein absoluter Win ist.
Ja, mega, jetzt haben wir sogar hier die Real-Life-Experience von Jan aus dem Einsatz der iKFZ-App. Warum das iKFZ-App?
Also ja, muss ja alles cool sein.
Ey, ist so bekloppt, oder? Verballhornung, muss man einfach sagen.
Ey, da weißt du doch ganz nicht genau, da stand wahrscheinlich so ein 55-jähriger Boomer-Abteilungsleiter und hat gesagt, wir brauchen hier jetzt eine App und so. Und dann meinen die halt irgendwie so, ja, mein Kfz oder so. Nee, das muss schon richtig trendy sein. Wir wollen jetzt voll digital sein. Und dann der Nächste so, ja, Kfz-App einfach so. Nee, wir machen iKFZ, dann ist wow, crazy, ey, so wie das iPhone, ist so ein ganz neues Ding, ja, okay. Ach du Scheiße, ey. Die sollen mich doch einfach anrufen, kreativ ja. Bin ich da und wäre was anderes rausgekommen als iKFZ.
Jans ja, KFZ-App. Und du, selbst wenn sie die Idee in Zukunft weiterhin selber festlegen, können sie dich gerne drauf ansprechen, wenn sie eine Persiflage auf die ganze Geschichte haben wollen, ne, und das komödiantisch irgendwie aufgearbeitet werden soll. Give Jan a call, auch für eure Unternehmensfeier, wenn ihr möchtet. Stand-up-Comedian, der ist da auf jeden Fall gern dabei. Vorher ein paar Geschichten aus dem Backoffice droppen, dann habt ihr da auf jeden Fall Spaß. Aber wir droppen jetzt die letzte Geschichte aus dem Jahr 2025. Auch wenn der Zusammenhang nicht hundertprozentig passt, denn wir sind im Januar gestartet. Wir sind jetzt im Monat Dezember. Die Informationen, die jetzt hier im Dezember aufgepoppt sind, stammen aber noch aus dem Januar. Denn es geht um, jetzt habe ich schon wieder Januar gesagt, ich meinte November. Es geht um die Informationen aus dem November. Ich will, also jetzt hier Stunde voll, 1 Stunde 2 Minuten 35. Mein Hirn merkt einfach, okay, die 60 Minuten sind abgelaufen, es ist schon im Notlaufmodus, ja. Will nicht mehr so richtig. Aber einen Monat müssen wir hier noch abschließen und der brachte dunkle Wolken am Motorradmarkt, denn die Zulassungszahlen im November waren, gelinde gesagt, katastrophal. Man muss aber das einordnen. Jan hat mir da schon einen nickenden Kopf entgegengebracht. Hast du Zahlen im Kopf? Weißt du, was da so los ist? Weißt du, was da Phase ist? Oder soll ich einfach mal ganz kurz
die
Statistik bemühen?
Vom Vormonat, und ich weiß, was Kacke ist. Ich meine, was ist natürlich auch immer so ein bisschen verfälscht, ist dann der Blick aufs Vorjahr. KTM hat halt dann im letzten Jahr nochmal richtig einen rausgehauen. Diese Verkäufe fehlten jetzt natürlich unter anderem, so würde ich es mir erklären. Aber schieß mal los, geh mal mit den konkreten Zahlen raus. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass keiner in der Motorradbranche gerade Jubelstürme raushaut.
Du hast das passende Momentum oder die passende Geschichte gerade schon mit angesprochen. Wir hatten ja 2024 diesen massiven Abverkauf, nicht nur bei KTM, sondern bei allen Herstellern.
Euronorm.
Wegen der Euro 5 plus Norm, ja, die jetzt quasi ab 2025 verpflichtend wurde. Das heißt, es wurde halt einfach massiv alles zugelassen und dann halt auch in den Markt gedrückt zu wirklich Schweinepreisen, kann man sagen. Und das hat dazu geführt, dass im November gegenüber dem Vorjahresnovember ein Umsatzrückgang von 68% zu verzeichnen war. Aber man muss natürlich dazu sagen, ne, der November in der Regel stückzahlenmäßig nicht besonders groß. Letztes Jahr diesen Sondereffekt. Das heißt, du hast natürlich eine große Varianz drin. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass das Motorradjahr 2025 kein besonders gutes war. In den ersten 11 Monaten ging der Absatz um 28,4% zurück, also Neuzulassung auf Importeur- bzw. Herstellerseite. Das ist halt schon massiv und am schwersten hat es wohl die Leichtkraft-Rubrik getroffen, also diese B196-Fraktion und quasi Einsteigerfraktion. Da ist es sogar um 36% eingebrochen und das ist natürlich ein Drittel Umsatzeinbruch bei diesen Stückzahlenbringern, ne, bei den kleinen Mopeds. Das ist halt schon eine massive Geschichte und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt 2026 weitergeht, denn wir haben ja, ich sag mal, jetzt so eine gewisse Sättigung erreicht, ne? Jeder, der jetzt irgendwie sich was Neues gekauft hat, kauft jetzt ja nicht im nächsten 2 oder 3 Jahren direkt was Neues und wir haben natürlich noch das Problem, dass die wirtschaftliche Lage allgemein so ein bisschen schwierig ist, ne? Und dann vielleicht doch überlegt wird, na, rolle ich vielleicht auf der Geschichte doch noch 1 oder 2 Jahre länger weiter, bis sich die Situation etwas entspannt hat und wieder mehr Geld im Säckel ist. Also, mal gucken, wie die ganze Geschichte 2026 weitergeht. Jan ist auf jeden Fall in der Position, eventuell ein Neukäufer zu werden, denn er hat ja seine S1000R aus dem Jahr 2015, richtig?
14 tatsächlich, habe ich dann auch gemerkt.
Fuck, wieder daneben.
Glaube ich.
Nee.
Aber nee, warte mal,
15. Du hast immer gesagt,
ich verwechsel das immer mit meinem Auto, eins davon ist 14, eins ist 15, keine Ahnung, ist weg. Ja, mal sehen, was das nächste Jahr bringt. Ich glaube, weil ich einfach nicht, also da wären wir bei dem Thema, ne? Das Problem ist halt auch mit dem Markt, aus meiner Sicht gibt's einfach viel zu viel Angebot im hochpreisigen Segment und wenig geiles Angebot im mittelpreisigen Segment. Deswegen war ich ja auch von den China-Bikes sehr positiv angetan, letztlich. Das heißt, ich bin mir da selbst noch unsicher, wohin die Reise geht. Was ich mir vorgenommen habe für nächstes Jahr, ist tatsächlich mal sowas wie Ripe oder wie das heißt, zu testen, abzuchecken. Also das, wo du quasi privates Carsharing, Motorradsharing machen kannst, ja. Weil du dann einfach verschiedene Motorräder testen kannst und die Preise sind okay. Und vielleicht ist das eine Option. Hier gibt es auf jeden Fall ein spannendes Angebot hier in München. Von irgendwie irgendwelcher MV Agusta Brutale über Aprilia, über die klassischen, nenn's mal Standard-Japan-Bike so ein bisschen. Alles mit dabei. Und das habe ich mir vorgenommen, weil ich dieses Jahr auch eher planmäßig Motorrad gefahren bin. Also ich hatte nicht so die Zeit, wo ich sage, ah, jetzt setze ich mir mal 3 Stunden drauf, weißt du, wie ich meine? Sondern halt eher so, hey, nächstes Wochenende wird gut, da nehme ich mir auf gar keinen Fall was vor, sondern will Motorrad fahren gehen so. Und sobald man in diesem Modus ist, wäre ja vielleicht auch so eine private Motorbike-Sharing-Nummer was Interessantes. Schauen wir mal. Was das
jetzt also 2020 nicht für dich als Vermieter oder als derjenige, der sich kauft und das quasi mit anbietet, sondern einfach nur als
Mieter erstmal. Sozusagen. Ja, genau. Also ja. Für mich ist alles offen. Motorradfahren will ich auf jeden Fall. Wie sich das darstellt und ausgestaltet, sei mal dahingestellt. Zum Thema Geldbeutel. Ja, ich glaube, es geht vielen so, dass sie den Gürtel enger schnallen müssen. Dann bleibt natürlich auch nicht so viel Geld da für dieses sehr kostenintensive Hobby. Für den Fall, dass ihr die Glücklichen seid, denen es nicht so geht, möchte ich jetzt hier an der Folge vor Weihnachten nochmal den Appell machen. Es ist ja mal die Zeit, wo man dann vielleicht auch zum Jahresende nochmal was Gutes tun will. Wir haben hier schon mal aufgerufen, Merci, die Monika Schwill war hier ja zuletzt im Podcast, hat ein bisschen davon erzählt, den Kampf unter Fahrschutz einzuführen, um die Sicherheit auf den Straßen zu verbessern. Wenn ihr also irgendwie noch einen guten Spendenzweck sucht, wäre das eine Option. Ansonsten gibt es genug andere Organisationen, denen man dann auch mal was geben kann. Und wenn ihr keine Organisation was geben wollt, sondern für euer Geld auch noch was zurückhaben wollt, schaut doch gerne nochmal im Gasgeflüster-Shop vorbei. Auch den findet ihr in den Shownotes. Da freuen wir uns natürlich. Und der Michel muss das nächste Mal nicht mit irgendeinem Ingwer-Tee da rumsitzen, sondern kriegst vielleicht auch wieder ein Bierchen an die Lippen. Michel, das war ein sehr geiler Jahresrückblick und tatsächlich hast du dein Ziel erfüllt. Nicht, dass wir uns hier selbst die ganze Zeit nur auf die Schulter klopfen, sondern einfach nochmal Revue passieren lassen, was denn 2025 alles passiert ist. Und auch, wenn die letzte News aus dem Dezember natürlich nicht der absolute Stimmungsbringer war, glaube ich, allein mit unseren Veranstaltungen wird das Jahr 2026 wieder vielen spannenden, unterhaltsamen und guten Gesprächsstoff bringen rund um das schönste Hobby dieser Welt. Wir werden auf jeden Fall auch 2026 wieder viel Gas geben. Noch ist es aber noch nicht vorbei. Ihr hört diese Folge und kriegt noch eine weitere. Und die wird richtig spannend. Da habe ich richtig Bock drauf. Weil das ist wieder so eine mit einem Gast, auf den wir wirklich, wirklich, wirklich schon lange warten. Und der diesen Stammtisch in jedem Fall richtig bereichern wird. Nicht nur durch seine Art, sondern ganz besonders auch durch sein Fachwissen.
So sieht's aus. Und ich bin wirklich absolut aufgeregt. So ein bisschen starstruck mal wieder. Auch wenn ihr ihn dann hört, ihr vielleicht denkt, wie kommt das denn? Ihr kennt euch doch schon so lange. Aber es ist einfach jedes Mal ein Highlight, mit ihm zusammen Content zu erstellen oder einfach nur einen Plausch zu halten. Großartig. Ich freue mich drauf. Kommenden Montag ist ja Aufnahme. Und die Folge hört ihr dann quasi am Sonntag nach Weihnachten, an dem Wochenende nach Weihnachten. Und da freue ich mich jetzt schon ganz, ganz besonders drauf. Dann mit Sicherheit auch wieder mit einem Bierchen. Montag? Ja doch, Montag. Montagmittag. Noch schlechter in der Bierchenzeit. Nee, das wird dann doch keine Bierchenfolge für mich. Jan kennt da ja nichts, aber dann ist für mich der Tag gelaufen. Ich muss auf jeden Fall auch am Montag vor Weihnachten noch arbeiten. Also, jetzt aber an dieser Stelle erstmal Schluss für heute. Ein kurzer Aufruf von mir an euch noch da draußen. Das waren jetzt ja so ein bisschen unsere Highlights. Lasst uns doch mal wissen, schreibt uns doch mal über die verschiedenen Kanäle, entweder info@gasgeflüster.de oder auf Instagram oder wo auch immer ihr uns irgendwie erreichen könnt, in der WhatsApp direkten Exclusive-Gruppe geht das natürlich genauso. Lasst uns doch mal wissen, was eure Motorrad-Highlights 2025 gewesen sind. Das können Branchen-Highlights gewesen sein, sportliche Highlights oder vielleicht auch euer persönliches. Das gibt vielleicht auch wieder Futter für eine Bucketlist-Folge. Also, lasst uns da wissen, was euch begeistert hat in diesem Jahr. Und jetzt bin ich fertig. Bedanke mich, Jan, bei dir für dieses schöne Hin und Her und bei euch für die Aufmerksamkeit und sage ciao, bis nächste Woche.
Tschüss.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.